Ja, herzlich willkommen an alle da draußen. Ich habe mir heute ja wieder Verstärkung geholt. Wie ihr sehen könnt, ist heute ein Mann mal zu Gast. Heute absolute Premiere. Ich bin auch tatsächlich etwas aufgeregt. Und deswegen erstmal schön, dass alle, die heute sich die Zeit nehmen, dieses YouTube-Video oder auch mein Podcast Lübbe den Talk zu hören, anzuschauen oder zu hören, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit einer Folge mit einer männlichen Person, mit dem Dr. Bert aus der Völdi-Klinik. Ich freue mich wahnsinnig, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Wir wollen mal so ein paar Mythen, ein paar Fakten aufklären rund ums Thema Lipödem, weil dazu natürlich immer wieder Fragen auftauchen, weil natürlich auch die ganze Geschichte ums Lipödem sich immer wieder ja verändert auch. Es passiert ja auch immer wieder was. Wir sind ja nicht auf dem Stand von 20 Jahren, 30 Jahren. Ne? Es passiert ja auch immer ein bisschen was. Und der Dr. Bert ist da auch in der Forschung tätig, ganz aktiv. Und ja, ich freue mich, lieber Dr. Bert, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, dass wir mal über ein paar Dinge auch sprechen und würde Sie ganz kurz bitten, sich selber vorzustellen, damit ich da nichts Falsches sage.
Ja, vielen Dank, Frau Schwarz, für die Anfrage zu diesem Interview. Ich finde, das ist eine sehr mutige Entscheidung von Ihnen, gerade mich hier einzuladen. Es gibt sicherlich viele ärztliche Kollegen, die in der Lipödem-Community deutlich populärer sind, als ich das bin, zum Beispiel Kollegen, die Liposuktion betreiben. Insofern freue ich mich wirklich sehr, dass Sie mich hier eingeladen haben. Und ja, mein Name ist Tobias Bertsch, ich bin Internist, bin seit über 15 Jahren in der Völdi-Klinik als leitender Oberarzt tätig und beschäftige mich jetzt seit 10 Jahren intensiv mit dem Thema Lipödem, halte viele Vorträge zum Thema, bin in Studien, an Studien beteiligt, publiziere sehr viel. Sie haben eben schon gerade die Mythen und Fakten zum Lipödem genannt, habe ein europäisches Netz gebildet mit europäischen Experten aus 10 europäischen Ländern zum Thema Lipödem und ja, freue mich auf Ihre Fragen jetzt.
Ja, erstmal vielen lieben Dank. Eben diese Mythen und Fakten, da gibt es ja auch von, ich glaube, März 2018 ist der Artikel, den Sie da mit unter anderem mit einem Kollegen verfasst haben. Da steht ja auch sehr vieles schon drin, was sich vielleicht schon wieder verändert hat. Man weiß es nicht. Ne? Wie gesagt, es kommt ja auch immer wieder was Neues ans Licht. Ich habe mir tatsächlich heute das allererste Mal, ihr werdet es nicht glauben, tatsächlich Fragen ausgedruckt und aufgeschrieben, damit wir auch wirklich nichts vergessen. Und natürlich die Frage Nummer 1, die auch in meiner Facebook-Gruppe Lipödem, die Kampfansage, immer wieder auftaucht. Wo und welche Körperteile sind vom Lipödem betroffen? Was ist jetzt wirklich Lipödem und was könnte vielleicht auch was ganz anderes sein? Das hatte ich den Dr. Martin, bei dem ich vor kurzem, kann man ja jetzt öffentlich sagen, ich bin auch ambulant beim Dr. Bertsch und beim Dr. Martin in der Völdi-Klinik. Ich hatte erst überlegt, ob ich es überhaupt sagen soll, aber ich sage das jetzt einfach ganz spontan, weil ich einfach finde, es gibt Ärzte, die sind da offen und ehrlich und da gehört der Dr. Martin und der Dr. Bertsch dazu und es gibt Ärzte, die wollen einem so ein bisschen Honig ums Maul schmieren und ich bin einfach jemand, der braucht so den, ja, wie soll ich sagen, das, was wirklich Fakt ist. Ne? Also wenn jemand zu mir sagt, Frau Schwarz, keine Ahnung, Sie haben 30 Kilo zu viel, so wie es mal war, dann ist es so. Dann glaube ich das auch und dann glaube ich auch den Ärzten, die sagen, sie können abnehmen. Und es gab leider auch in der Vergangenheit Ärzte, um das ganz kurz anzusprechen, die behauptet haben, man kann nicht damit abnehmen und ich könne maximal 5 Kilo abnehmen und daraus sind 35 geworden. Also, liebe Leute, nicht jeder Arzt hat recht. Jetzt bin ich ein bisschen geschweift. Jedenfalls ist die Frage immer wieder da, wo gibt es denn das Lipödem? Welche Körperpartien sind tatsächlich betroffen? Das habe ich den Dr. Martin vor kurzem auch gefragt. Und da wäre mir ganz recht, wenn Sie das vielleicht mal ganz kurz erklären, warum und vor allem, wo ist das Lipödem, warum gibt es so, muss ich sagen.
Vielleicht nur ganz kurz zu der Artikelserie, die Sie eben erwähnt haben, die ist richtig, diese März 2018 ist Teil 1 entstanden, gemeinsam mit meiner ganz wunderbaren Kollegin, Frau Gabriele Erbacher, das ist eine Diplompsychologin, die bei uns arbeitet, mit der ich ganz viel zusammen forsche und auch publiziere. Und wir haben eine sehr kreative und eine sehr wunderbare Zusammenarbeit jetzt seit über 3 Jahren schon. Zu Ihrer Frage konkret, es ist eigentlich Konsens, dass das Lipödem-Syndrom, ist eigentlich ein Syndrom, weil es aus verschiedenen Symptomen besteht. Ein Syndrom sind immer verschiedene Symptome, also Beschwerde, Vorgänge. Und das Lipödem-Syndrom ist definiert als eine dysproportionale Fettgewebsvermehrung der Beine, manchmal auch der Arme. Das heißt, man hat einen vielleicht normalgewichtigen oder vielleicht leicht übergewichtigen Rumpf und dysproportionale Fettgewebsvermehrungen im Bereich der Beine. Das ist das erste Kriterium. Und das zweite Kriterium sind die Beschwerden im Bereich dieses Weichteilgewebes, also im Bereich des Fettgewebes. Das heißt, das sind die beiden Kriterien, die auch, und das ist eigentlich ein breiter Konsens, sowohl von europäischen Experten als auch in Deutschland, auch übrigens unter den allermeisten Kollegen, die Liposuktion betreiben, dass das Lipödem-Syndrom sich auf die Beine, manchmal auch auf die Oberarme oder auf die Arme beschränkt. Es gibt eine kleine, aber die ist wissenschaftlich nicht sehr relevant, Arbeitsgruppe, soweit ich weiß, in München, aber die spielt eigentlich jetzt keine relevante Rolle, die, glaube ich, auch sowas wie ein Ganzkörper-Lymphödem propagiert, also das Lymphödem des Bauches und des Rückens und der Gesichtsregion und Ähnliches gibt. Mhm. Also ich glaube, das würde kein ernstzunehmender Experte oder Kollege teilen, diese Auffassung. Das ist eine kleine Randmeinung, die eigentlich jetzt wirklich keine Relevanz hat.
Mhm. Also das heißt, theoretisch gibt es es nur an den Extremitäten, sprich Arme, Beine.
Das ist auch, so, auch praktisch.
Auch ja. Praktisch. Und ich hatte den Dr. Martin schon angesprochen gehabt, wie das ist, weil ich bei mir am Bauch natürlich auch ab und an so Knubbel spüre. Und jetzt muss man aber dazu sagen, und da hat er auch verdammt recht, ne? Ich habe ja Diabetes, ich muss mich ja auch mehrfach täglich spritzen und das Insulin, das wird ja natürlich auch an eine Stelle injiziert und dementsprechend kann es dann halt auch mal etwas länger dauern, bis sich das so ein bisschen verteilt, sage ich jetzt mal, und zieht natürlich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so ein bisschen das Fett an sich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber dadurch können bei mir scheinbar diese Knubbel auch entstehen. So habe ich es verstanden. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen.
Also es ist richtig, aber Knubbel haben auch Menschen, die jetzt kein Insulin spritzen. Ja, Fettgewebe ist nicht immer gleich weich. Das hat auch Knubbel, es gibt kleine Lipome, das sind so kleine gutartige Fetttumoren, aber auch die sind völlig ungefährlich, also völlig harmlos. Ich habe selber welche auch und Fettgewebe ist nicht immer weich und gleichmäßig. Fettgewebe kann mal kleine Knötchen haben, aber das hat keinerlei pathologische Relevanz, also es hat keinerlei Krankheitswert.
Okay, also wenn es sowas ist bei jemandem, dann ist es kein Lipödem in dem Sinne, weil dann müssten ja wahrscheinlich theoretisch auch diese Schmerzen und das Ganze mit dazugehören. Ist natürlich Korrekt. Immer schwierig nachzuforschen, hat die Person jetzt wirklich Schmerz oder nicht, ne? Man kann es nicht nachvollziehen. Ne? Also man kann ja sagen, ich habe Kopfweh, aber es sieht ja keiner. Das sind ja so Korrekt, Sachen. Ja. Und auch beim Diabetes, wenn ich sage, ich habe die und die Krankheit oder ich habe Diabetes, dann schauen mich immer alle an, so wie, sie haben Diabetes. Also man kann ja bestimmte Krankheiten nicht sehen, auch Schmerz kann man nicht sehen, es ist nicht greifbar. Ne? Deswegen ist es natürlich immer schwierig, glaube ich, auch sowas zu diagnostizieren. Aber es gibt durchaus Ärzte, die es anscheinend diagnostizieren. Also auch bei mir in der Gruppe sind immer wieder Ärzte, die am Bauch und an der Hüfte, keine Ahnung, Lipödem diagnostizieren. Aber Sie sagen ganz klar, das gibt es nicht. Das ist zum heutigen Stand nicht.
Also jeder ernstzunehmende Wissenschaftler oder Arzt würde dem widersprechen. Also selbst viele Kollegen, die Liposuktion durchführen und also Professor Schmeller, Professor Torio, Dr. Rabrich, alles jetzt bekannte Kollegen, sehr seriöse Kollegen, die auch Liposuktion durchführen, würde nie im Leben sagen, es gibt ein Lipödem des Bauches. Aber Sie haben natürlich recht, dass das Lipödem sich aus subjektiven Symptomen zusammensetzt. Also wir haben jetzt nicht wie beim Blutzucker, Sie sagten eben Diabetes mellitus haben Sie, da hat man einen ganz klaren Laborwert. Man kann sagen, okay, der ist jetzt bei 250, das ist deutlich erhöht, also geht man davon aus, man hat einen Diabetes. Das gleiche beim Blutdruck und ähnlichen Erkrankungen. Beim Lipödem-Syndrom ist das leider nicht so. Wir haben keinen klaren diagnostischen Parameter. Das heißt, wir haben nur die beiden subjektiven Symptome der Frau. Einmal der Schmerz des Weichteilgewebes und die Dysproportion. Aber selbst die Dysproportion, wo man auf den ersten Blick meinen könnte, es wäre objektiv, ist was sehr Subjektives. Also das Frauenbein ist für uns Männer sowieso ein Mysterium. Und ich erlebe ganz oft, dass ich Paare bei mir habe, und die Frau leidet wahnsinnig an ihrem Beinen, empfindet zu dick. Und der Mann sagt, Schatz, aber ist doch alles in Ordnung, deine Beine sind doch ganz wunderbar, ich finde gar nicht dick. Also da ist eine ganz große Diskrepanz in der Wahrnehmung da.
Ja. Also ich glaube, es ist halt auch einfach so, dass im Außen was stattfindet, ne, mit dieser ganzen Modegeschichte und so, da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Da ist man, glaube ich, als Jugendliche oder als Kind teilweise schon anfällig. Also ich kriege das auch in Familien mit, dass die Kinder teilweise schon sich im Kindesalter, also in der Schulzeit schon auf Diät setzen, was ja absolut nicht Sinn der Sache ist. Ne?
Darf ich da kurz einhaken? Oder?
Ja, gerne.
Nur wenn ich darf, also Sie sind die Chefin. Wenn ich
gerne, ja, okay. Sagen Sie gerne.
Also weil Sie gerade sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie sagen. Also Diäten sind letztendlich der Schlüssel zum Dickwerden. Ja, es gibt, die Studienlage ist ja eindeutig und die ist seit Jahrzehnten gleich. Circa 95% der Menschen, die abnehmen mit irgendwelchen Diäten, sei es Weight Watchers, Keto, Low Carb, Low Fat, Eiweißshakes, egal welcher Mist da angeboten wird. Alle nehmen ab, aber auch alle nehmen wieder zu. Und es sind ca. 5%, die es schaffen, Sie gehören offensichtlich dazu, die es schaffen, das Gewicht über 3 Jahre und länger auch zu halten. Das ist aber eine ganz, ganz kleine Patientengruppe. Und ich persönlich rate, und das ist auch unsere Haltung in der Völdeklinik, rate Patienten von Gewichtsabnahmen, von Diäten strikt ab. Also wenn Patienten, sage ich mal, leicht übergewichtig oder moderat adipös, also stärker übergewichtig sind, aber jetzt nicht schwer adipös sind, also adipöser spricht man ab einem BMI von 30, dann raten wir zu einer Gewichtsstabilisierung. Wir raten also strikt von Diäten ab. Also statt Diet and Exercise, ist unser Credo in der Völdeklinik, Stabilize and Exercise. Mhm. Sport ist ganz wichtig für viele Dinge, aber die Stabilisierung des Gewichtes ist ganz entscheidend und Diäten ist wirklich der Anfang dieser Diätspirale, die Sie auch gerade angesprochen haben. Diese Diätspirale führt letztendlich zu immer übergewichtiger werden und übergewichtiger werden. Und das ist eigentlich die Katastrophe, in der viele Lipidem-Patientinnen sich befinden.
Ja, habe ich mich auch lange befunden. Also die Diäten, die Sie gerade genannt haben und noch viele, viele, viele mehr. Ich glaube, ich könnte, also 2 DIN A4 Blätter vorne, hinten vollschreiben, was ich alles schon gemacht habe. Mhm. Also ich habe auch mit 12 Jahren angefangen, meine erste Diät zu machen. Das ist eigentlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also eigentlich auch in der Pubertät, wo das ja anfängt, wo der Körper sich verändert, wo man ja eigentlich, ja, diese Weiblichkeit entwickelt, aber irgendwie als Kind doch nicht so richtig damit klarkommt und dann werden die Beine dicker und auf einmal kommt die Brust und ich hatte halt eben auch als Kind schon relativ viel Brust. Ich war eine von den 2 Mädchen in der Klasse, die sehr viel Oberweite hatten und das war natürlich für die Jungs immer ganz toll, aber man hat als junges Mädchen tatsächlich darunter gelitten, damals schon. Ja, nicht ganz so arg an den Beinen, das war noch gar nicht so schlimm, aber weil einfach die Brust natürlich auch noch da war. Und das ist natürlich ein einschneidendes Prozess, der da stattfindet und dann versucht man natürlich Diäten zu machen. Das ist, ich glaube, das ist heute noch so, ne? Dass Kinder teilweise schon anfangen mit Diäten. Dann kommen wir vielleicht später noch dazu, was Sie auch ernährungstechnisch empfehlen. Nochmal ganz kurz zurück, was denken Sie oder was ist aktuell der Stand der Dinge? Woher kommt das Lipidem? Weiß man da schon was? Was könnten mögliche Auslöser sein? Die Hormone sind ja immer wieder im Verdacht. Gerade auch das Östrogen hört man ganz, ganz oft und ich kann nur sagen, seit ich nehme ja die Pille, ne, also Schande über mich, ich weiß, es ist nicht gut, aber seit ich diese Pille umgestellt habe, auch auf Raten meiner Frauenärztin, auf eine östrogenfreie Pille, ist bei mir wirklich Stillstand. Ich habe seit 5 Jahren die gleichen Umfänge. Mir passen alle Kompressionen, wenn ich sie noch habe, ne, wenn sie nicht schon durchgewetzt sind vom vielen Sport, dann passen die mir alle noch. Es hat sich nichts verändert am Umfang.
Also wir vermuten, dass die Hormone eine Rolle spielen. Wir wissen da noch keine ganz konkreten, wir haben noch keine ganz konkreten Anlässe. Letztendlich entsteht das Lipidem, das war Ihre Ausgangsfrage ja. Ich fange anders an. Man muss gerade sagen, rund 90% der Patientinnen oder der Frauen mit Lipidem-Syndrom sind übergewichtig. Oder auch adipös, also die große Mehrheit, also bei uns sind 88% in den Zentren in England und Holland waren es auch weit über 80% sind adipös, haben also ein BMI mehr als 30 und so eine kleine Minderheit, die normalgewichtig ist, also die wirklich ein BMI von 25 und weniger hat. Und diese, weil Sie die Hormone eben angesprochen haben, so Gewichtszunahmen finden ja oft in hormonsensitiven Phasen bei Frauen statt, das heißt einmal in der Pubertät, dann während der Schwangerschaft und auch während der Menopause. Und das sind die Phasen, wo Frauen häufig Gewicht zunehmen. Und wenn dann so eine Disposition, also eine körperliche Disposition, also den Begriff kennen Sie, Disposition, also eine Disposition da ist, dass man überwiegend im Bereich der Beine zunimmt, dann führt nicht diese Gewichtszunahme auch zu einer überproportionalen Gewichtszunahme im Bereich der Beine und damit zu einem vermehrten Oberschenkelumfang. Mhm. Viele Frauen berichten, dass die Mutter, die Schwester, die Tante oder die Großtante, irgendjemand von der Familie da ist, also nicht alle, aber viele Frauen berichten das, die eine ähnliche Körperkonfiguration hat. Das heißt, wir gehen von der genetischen Disposition aus für eine überproportionale Fettgewebsvermehrung im Bereich der Beine. Mhm. Und wenn dann noch diese Gewichtszunahme hinzukommt, das heißt, das ist immer der Trigger, was bei Ihnen auch, Sie sagten eben, Sie haben mal 30, 35 Kilo mehr gewogen, wenn dann diese Gewichtszunahme kommt, die dann überproportional nicht am Bauch, wie es übrigens bei den Männern ja oft ist, sondern im Bereich der Beine stattfindet, dann kommt es zu einer übermäßigen Volumenvermehrung auch im Bereich der Beine, das heißt Fettgewebe. Und trotzdem haben ja nicht viele Frauen oder haben ja nicht alle Frauen dann gleich Schmerzen. Aber wenn dann noch die Schmerzsymptomatik dazukommt, dann spricht man von einem Lipödem. Das heißt, die Beschwerden bei gleichzeitig überproportionaler Fettgewebsvermehrung im Bereich der Beine.
Okay. Gibt es sonst irgendwelche Dinge, die sich negativ aufs Lipödem auswirken? Wir hatten ja, also wie gesagt, die Hormone sind im Verdacht, da ist noch nicht so ganz genau klar, wer damit, welches Hormon da wirklich verantwortlich ist. Also wie gesagt, das Östrogen, diese Geschichte mit dem Östrogen, das habe ich halt schon öfters gehört und ich kann halt nur sagen, seit ich diese Pille eben umgestellt habe, ist es wirklich bei mir so geblieben. Also es kann gut sein, denke ich, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, oder? Ich weiß es nicht. Ist es vielleicht in den nächsten Jahren wieder so, dass da mehr oder weniger Umschwung ist?
Also es gibt ja auch viele Frauen, die Östrogenpillen gut vertragen, bei denen es kein Problem ist. Insofern wäre ich etwas vorsichtig mit so einer These. Okay. Also wir vermuten einfach, dass die Hormone eine Rolle spielen. Es wird auch seit vielen Jahren so propagiert. Letztendlich wissen wir nichts Konkretes, deswegen halte ich mich immer mit solchen Aussagen zurück. Im Moment hat es auch keinen praktischen oder therapeutischen Stellenwert, weil wir auch keine Hormonbehandlungen zur Verfügung haben, die da irgendeinen Effekt zeigen würden.
Ja, was würden Sie jetzt Frauen raten, die plötzlich merken, meinetwegen läuft die ganze Geschichte läuft gut, die hat vielleicht auch keine Kinder, hat nie irgendwelche Probleme gehabt mit den Hormonen, dann kommen die Personen in die Wechseljahre und plötzlich passiert da was. Was kann man diesen Frauen raten? Also wenn sie plötzlich merken, es wird ja auch immer mehr in den Medien darüber gesprochen, es könnte ein Lipödem sein. Was ist Ihr Rat zu diesen Thematiken, dass wenn jemand in den Wechseljahren vielleicht ist oder später erst merkt, dass da irgendwas passiert im Körper, was sollte die Person dann auf jeden Fall tun?
Also hat die Person jetzt schon, die in Wechseljahre kommt, hat die schon ein Lipödem-Syndrom oder noch nicht?
Wenn es noch nicht, also wenn keine Diagnose quasi da ist, sondern einfach die Vermutung kommt. Weil ich habe ganz, ganz viele Frauen tagtäglich eigentlich auch am Telefon, die gar keine richtige Diagnose haben, die mich aber verfolgen, die vielleicht auch so ein bisschen recherchiert haben und dann sagen, das, was du so beschreibst und das, was ich so lese, das hört sich schon so ein bisschen an. Was kann ich denn jetzt tun?
Also es kommt ganz oft. Okay, also das Wichtigste, glaube ich, ist zu verstehen, dass das Lipödem-Syndrom, und das mag jetzt, damit mache ich mich jetzt extrem unpopulär bei vielen wahrscheinlich Ihrer Hörerinnen und Zuschauerinnen, das Lipödem-Syndrom ist keine schwere Erkrankung. Ja, es ist keine schwere Erkrankung. Man hat Schmerzen im Weichteilgewebe, ganz klar. Das ist sicherlich auch belastend. Man hat Beine oft, die einfach dem aktuellen Schönheitsideal nicht entsprechen. Auch das kann natürlich gewisse Leiden schaffen, gerade in dieser Zeit, wo wir heute so ein Magermodel-Zeitalter haben auch. Ja. Aber das Lipödem ist keine fortschreitende, also keine progrediente Erkrankung. Es ist eigentlich es ist keine schwere Erkrankung. Und ich glaube, das zu wissen, ist erstmal ganz wichtig, auch jetzt für ihre Beispielsfrau in den Wechseljahren. Mhm. Es nehmen ja viele Frauen in den Wechseljahren Gewicht zu. Auch Frauen, die jetzt gar kein Lipidem-Syndrom oder gar keine kräftigeren Beine haben. Und was man halt jeder Frau sagen kann, ist, dass man diese Gewichtszunahme, die dann viele bei vielen Frauen auch dann da ist, die sicherlich auch hormonell bedingt ist oder mitbedingt ist, dass man die einfach in Grenzen halten soll. Also wenn jetzt jemand während Wechseljahre 3, 4, 5 Kilo zunimmt, ist das bestimmt kein Drama und es ist überhaupt nicht, also nicht schlimm. Ja, man sollte jetzt halt keine 10 oder 20 oder 30 Kilogramm zunehmen. Und wenn kein Lipidem-Syndrom vor den Wechseljahren da ist, ist bei einer sehr leichten oder moderaten Gewichtszunahme auch nicht damit zu rechnen, dass dann diese Frau in den Wechseljahren, wenn sie in die Wechseljahre kommt, auf einmal jetzt ein Lipidem-Syndrom bekommt. Also das ist sehr unwahrscheinlich.
Jetzt sagen Sie gerade, es ist nicht voranschreitend. Da ist ja überall was anderes zu lesen. Wie kommt es denn zustande, dass jemand quasi ja innerhalb kürzester Zeit eine immense Verschlechterung auf einmal hat? Wie kann man sich das erklären? Weil es ist ja nicht so, dass wir auf die Welt kommen. Also bei mir war es vielleicht irgendwann auch mal in Stadium 1 und jetzt ist es in Stadium 2. Und viele kommen und sagen, oh Gott, jetzt habe ich Stadium 1, ich muss unbedingt was tun, weil irgendwann kommt Stadium 2, dann kommt Stadium 3 und dann überlappt sich das alles und um Gottes Willen, dann kann ich irgendwann nicht mehr laufen und sitze im Rollstuhl. Wie kommt es dann bei manchen Frauen zustande, dass es wirklich so schnell schlimmer wird, sagen wir jetzt mal?
Was ja schlimmer wird, ist ja die Gewichtszunahme, Frau Schwarz. Mhm. Ja, also wenn Sie jetzt bei Ihrer, wie groß sind Sie? 1,72, ja. Wenn Sie bei 1,72 eine Größe, ein Gewicht haben von 70 Kilogramm, also ganz normales Gewicht, ja, dann wird auch Ihr Lipödem-Syndrom nicht schlimmer werden. Dann werden auch die Beine nicht schlimmer. Wenn Sie aber, wie es jetzt bei Ihnen der Fall war, Sie haben dann 10, 20, 30, 40 Kilo zugenommen in den folgenden Jahren, ja, dann werden natürlich auch die Beine dicker. Weil was wir zunehmen, ist ja leider nicht Muskelgewebe, nehmen ja Fettgewebe zu. Und dieses Fettgewebe muss ja irgendwo hin. Und es geht zum Teil am Bauch, an den Armen, Rücken, Po. Und bei Frauen, die die Disposition haben, vermehrt im Bereich der Oberschenkel oder überhaupt der Beine zuzunehmen, kommt halt dann das Fettgewebe überwiegend, das zugenommene Fettgewebe, überwiegend im Bereich der Beine. Ja? Mhm. Bei Männern übrigens kommt es überwiegend am Bauch. Das hat nichts mit Lipidem-Syndrom oder mit sonst irgendwas zu tun, das ist einfach unser genetisches Programm. Die überwiegende Zahl der Männer nimmt überproportional am Bauch zu. Deswegen hat der Mann mit 50 oft so ein Bäuchle und ganz schlanke Beine. Und bei der Frau ist es halt einfach umgekehrt. Und bei Frauen mit einer Disposition jetzt zu einer Lipohypertrophie, also zu einer vermehrten Fettgewebsvermehrung im Bereich der Beine, da schlägt halt das Fett dann überwiegend im Bereich der Beine zu. Aber nochmal, der Schlüssel, Frau Schwarz, der Schlüssel ist die Gewichtszunahme. Wenn die Frau bei 70 Kilo bleibt, bei ihrer Größe, hat sie vielleicht, wenn überhaupt, ein ganz mildes Lipidem-Syndrom. Mhm. Und deswegen ist, ich meine, das zeigen auch die Zahlen. Also in unserem Patientengut, ambulanten Patientengut, das heißt, das ist sehr repräsentativ. Wir sehen Patienten aus ganz Deutschland, alle Altersgruppe. Und wir haben mal eine Studie dazu gemacht, das haben wir auch publiziert, das ist in Teil 1 auch publiziert, wo wir gesehen haben, dass nur 3% unserer Lipidem-Patientinnen, die zu uns kommen, normalgewichtig sind. 3%. Und Christiana Gordon aus England, Zentrum dort in London, hat die gleichen Zahlen. Also die haben 4% normalgewichtige Patienten. Das heißt nochmal, die Gewichtszunahme, die hat ja nichts mit dem Lipidem-Syndrom zu tun, sondern die Gewichtszunahme, schlechthin, ist der Trigger bei einer entsprechenden Disposition für Lipidem-Syndrom, dass man dann, dass es zu einer Verschlechterung oder zu einer Entstehung des Lipidem-Syndroms kommt.
Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte auch irgendwann mal Hosengröße 48. Also ich habe natürlich nicht von Anfang an gemessen, wie viel an Umfang weg ist, aber ich kann ja die Hosen übereinander legen. Und ich habe das mal nachgemessen, ne, mit einem Meter, mit einem kleinen, wie sagt man denn, Lineal. Und es sind bei mir, glaube ich, um die 30 Zentimeter links und rechts am Bein weniger durch die Abnahme. Aber es gibt trotzdem ja ganz, ganz viele Frauen, die so krass zunehmen. Und die dann behaupten, sie machen ja ganz viel und sie sind auch obenrum, es gibt ja wirklich Extremfälle, die wirklich obenrum recht, recht schlank sind und wo man wirklich sieht, da gehen die Beine mega auseinander. Ich kann mir immer schwer vorstellen, ich kann es total vertreten, was Sie sagen, weil in meinem Fall war es so, aber ich kann mir schlecht vorstellen, wie jemand, der wirklich obenrum sehr, sehr schlank ist, sehr schmal ist und wirklich übertrieben ausgeprägte Oberarme und Oberschenkel oder allgemein Beine hat, dass da noch am Gewicht was weggehen kann. Vor allem, weil ja dann die Einschränkung sowieso bewegungstechnisch mit so viel Gewicht auch an den Beinen ja immer oder auch an den Armen immer schwieriger wird.
Stimme ich Ihnen zu, die Patienten gibt es ja. Und ich sehe ungefähr 1200, 1300 Patientinnen mit der Diagnose Lipödem-Syndrom im Jahr, ambulant die meisten, aber auch immer stationär natürlich. Und so Patienten sehen wir in der Völdeklinik, also die Sie gerade beschreiben, mit einem schlanken Oberkörper und einer enormen Fettgewebsvermehrung im Bereich der Beine. Diese Patienten gibt es natürlich, aber die sehe ich vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Sehen wir die in der Völdeklinik. Die werden immer dann, am nächsten Morgen werden die Fotos dann gezeigt, wo wir sagen, das ist jetzt wirklich so eine, wie es immer so eine Bilderbuch-Lipödem-Patientinnen. Mhm. Aber Sie sehen, das sind Patientinnen, die kommen bei weit über 1000 Patienten, die ich sehe, so selten vor, aber die gibt es natürlich. Und da ist natürlich eine Gewichtsabnahme überhaupt nicht zielführend, weil dann nimmt die in der Brust, im Oberkörper und im Gesicht ab und ja. Nur relativ wenig im Bereich, also auch an den Beinen, aber im Verhältnis bleibt die trotzdem massiv voluminös im Bereich der Beine. Und da ist dann wirklich nur eine Liposuktion mit anschließender Hautstraffung, das ist wichtig, weil die Liposuktion alleine bringt dann natürlich nichts. Ja. Mit einer anschließenden Hautstraffung wirklich die Therapie der Wahl, gar keine Frage.
Ja, das wollte ich nur einfach auch, schön, dass Sie es jetzt so angesprochen haben, auch nochmal, weil wenn das die Frauen hören, so sie sind alle nur dick und so, sie müssen abnehmen, dann schlagen natürlich bei allen die Alarmglocken auf, weil es ist ja nicht bei allen so. Klar, es ist eine geringe Anzahl, wie Sie auch sagen, und ich sehe auch viele, ich meine, mittlerweile weiß ich ja auch, wie das mit dem aussieht und vermute auch bei der einen oder anderen Person, die mir auf der Straße begegnet, dass sie es vielleicht hat. Ansprechen würde ich niemanden, um Gottes Willen, weil darf man oder sollte, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mich freuen, hätte mich jemand angesprochen, schon früher. Ich bin leider sehr spät erst angesprochen worden über eine Freundin, aber ja, man hat da schon so seine Hemmungen, sage ich jetzt mal. Ich würde niemanden Fremden ansprechen, ob das geht.
Wollten Sie was sagen? Genau. Also nochmal, ich sagte auch, da möchte ich, das ist mir ganz wichtig, ich würde nie sagen, und das denke ich nicht mal, dass die Patientin nur dick ist oder eine Patientin mit Lipödem-Syndrom nur dick ist und abnehmen muss. Das finde ich eine ganz fatale Sichtweise. Ich glaube, dass auch viele Patientinnen oder Frauen, die mit Beschwerden zum Arzt gehen, weil sie sagen, ich habe Schmerzen im Bein und der Arzt einfach nur sagt, sie sind so dick und müssen abnehmen. Das ist eine Katastrophe, ja. Und ich glaube, das ist wirklich eine völlige Fehleinschätzung. Sondern die Patienten haben zwei Erkrankungen. Die haben zwei Erkrankungen. Die haben einmal die Erkrankung Lipödem-Syndrom und die haben gleichzeitig die Erkrankung Adipositas. Ja. Das sind aber zwei Erkrankungen. Und für Erkrankungen hat man keine Schuld. Auch für Übergewicht hat man keine Schuld. Adipositas ist übrigens eine anerkannte Krankheit, auch eine von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, und seit Juli diesen Jahres auch eine vom Deutschen Bundestag anerkannte Krankheit. Ich habe letztes Jahr in Chicago einen Vortrag gemacht über das Thema Ursachen von Adipositas. Da habe ich eine Stunde lang nur über die Ursachen von Adipositas gesprochen. Das ist so ein komplexes Krankheitsbild, das aber gehäuft gemeinsam mit dem Lipödem auftaucht. Aber nochmal, auch Frauen, die adipös sind, das ist ganz, ganz wichtig, haben keine Schuld daran. Damit sage ich nicht, dass jeder alles richtig macht. Aber ich mache auch nicht alles richtig. Ja. Ich trinke jeden Abend mein Bierchen und bin keine wahnsinnige Sportkanone und esse Süßigkeiten und Schokolade. Und ich habe trotzdem seit 30 Jahren das gleiche Gewicht. Und andere Frauen müssen nur an Schokolade denken und haben schon 300 Gramm mehr. Also da ist wirklich nochmal, das ist ganz wichtig, auch Frauen, die adipös sind, haben keine Schuld daran. Und ich bin sicher, das ist vielleicht ganz wichtig, dass das auch mal durchdringt. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ich glaube, wenn wir, was in den USA ganz extrem ist, dieses Fettshaming, also diese Diskriminierung von Adipositas, diese Diskriminierung von Übergewicht, wenn das bei uns weniger oder aufhören würde, dann würde die Erkrankung Lipödem-Syndrom auch eine viel untergeordnete Rolle spielen. Ja? Dann hätten wir vor allem die Schmerzen im Weitergewebe, die kann man behandeln, da können wir vielleicht nochmal drauf kommen. Aber gerade diese Diskriminierung, die Stigmatisierung von übergewichtigen Frauen, übrigens gerade von uns Ärzten, also wir sind da ganz besonders schlimm auch bei diesem Thema, wenn das aufhören würde, ich glaube, das wäre ein sozialer Quantensprung auf dem Weg zu einem besseren Umgang mit der Krankheit Lipödem-Syndrom, aber auch mit der Krankheit Adipositas.
Ja, ja. Bevor wir zum Thema Liposuktion kommen, es ist ja auch so, dass sie auch wirklich bekannt dafür sind, sage ich jetzt mal, oder auch von vielen nicht ganz so positiv auffallen, was das Thema bariatrische OP angeht. Also ich habe mit vielen Frauen auch schon Kontakt gehabt, die bei ihnen waren, gesagt haben, ach, da gehe ich nie wieder hin, der wollte mir irgendwie den Magen hier verkleinern lassen und keine Ahnung was, so ein Blödsinn, das mache ich doch nicht. Was hat es damit auf sich? Wann macht sowas wirklich Sinn? Und was für mich einfach immer auch ganz wichtig ist zu verstehen, also ich habe halt auch immer so diesen psychischen Hintergrund, weil ich ja auch jahrelang an einer Essstörung gelitten habe, macht es Sinn, jemand, der wirklich sein Essverhalten nicht im Griff hat, also Sie haben es gerade gesagt, Adipositas ist eigentlich eine Krankheit, aber das Thema Essstörung ist ja auch irgendwo eine Krankheit. Es ist eine psychische Geschichte, die entweder schon vor dem Lipödem oder mit dem Lipödem oder mit dem Adipositas oder zeitgleich vorher, wie auch immer, wann auch immer das entsteht, also irgendwelche Komponenten sind ja da zusammen. Wann macht es dann trotzdem Sinn zu sagen, es ist so eine bariatrische OP sinnvoll? Nach was gehen Sie da? Wie mustern Sie das aus?
Okay. Also ich darf vielleicht mal sagen, wie es in der Vöhl-Klinik abläuft. Patienten werden vorgeschlagen oder gefragt, ob sie so ein Beratungsgespräch bei mir haben wollen. Dann sind immer drei Botschaften, die ich, es läuft ganz strukturiert bei jedem Patienten. Nur freitags habe ich meinen Beratungstag, wo ich Patienten, also die meistens in Kleingruppen, Zweier- oder Dreiergruppen, dann auch berate. Und das sind immer drei Botschaften. Die erste ist, das, was Sie haben, ist eine Krankheit. Adipose ist eine Krankheit, da haben Sie keine Schuld dran. Die zweite ist, machen Sie keine Diäten mehr, weil Diäten machen krank und dick. Und das dritte, und jetzt komme ich auf Ihre Frage, ist ganz entscheidend, wenn Sie sagen, Sie sind in Ihrem Leben durch Ihr starkes Übergewicht eingeschränkt. Wenn Sie sagen, ich bin für mich ausgebremst in meinem Leben. Wenn Sie sagen, ich bin eingeschränkt in meinem beruflichen Kontext, bei Bewegungsaktivitäten, Partnerschaft, Sexualität, soziale Kontakte. Wenn Sie sagen, ich bin in meinem Leben durch mein Übergewicht eingeschränkt, dann denken Sie über die bariatrische Operation nach. Mhm. Damit Sie nachdenken können, möchte ich Ihnen einfach ein paar Fakten liefern. Das ist mein Credo jeden Freitag. Und dann schildere ich dem Patienten, wie die Operation geht und für wen die in Frage kommt und so weiter. Das heißt, ich wundere mich immer, dass so rüberkommt, wie Sie so gerade sagen, die Leute werden zur OP gedrängt. Also mein Satz ist mein Standardsatz und jeder, vielleicht auch von Ihren Zuhörerinnen, die schon mal bei mir war, will es auch bestätigen, dass niemand wird gedrängt, sondern ich sage, wenn Sie Leidensdruck haben, wenn Sie sich ausgebremst fühlen, wenn Patienten, was manchmal vorkommt, sagen, ich habe gar keinen Leidensdruck mit meinen 120 Kilo, es geht mir wunderbar damit, ja, dann würde ich einen Teufel tun, der eine bariatrische Operation zu empfehlen. Aber die große, große Mehrheit, Frau Schwarz, kommt zu mir und hat ihre Karriere hinter sich. Die haben Diäten und mit jeder Diät ging es runter und nachher höher hoch. Ja. Und dann leidet auch die Seele und die Patienten sind frustriert und deprimiert und sind sich sozial zurück und sind sich in der Partnerschaft nicht mehr vielleicht nackt aus vor dem Partner, weil sie sich schämen. Viele gehen nicht mehr ins Schwimmbad und Ähnliches mehr. Und wenn so ein Leidensdruck da ist, dann sage ich, dann lohnt es sich, über diese Operation nachzudenken. Und wir machen es seit 2008, dass wir Patienten vorbereiten. Und ich bin ja kein Chirurg, ich bin ja Internist. Ja? Also ich habe keinerlei ökonomisches Interesse, wenn jemand eine Operation macht, sondern es geht mir wirklich darum, zutiefst geht es mir darum, die Lebensqualität der Patientin zu verbessern. Ich habe keinerlei Nutzen, ob jemand eine bariatrische Operation macht oder nicht. Wenn Sie zu einem Liposuktioneur gehen, der eine Liposuktion empfiehlt, dann verdient er durch Sie sehr viel Geld. Ja? Das ist bei mir eine ganz andere Situation. Insofern ist meine Beratung ist wirklich so, aufgrund der wissenschaftlichen Fakten, die wir haben, und wir haben mittlerweile 20 Jahresstudien zur bariatrischen Operation, und es ist aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, die ich seit über 12 Jahren mit diesen Patienten habe.
Ja, das finde ich jetzt auch ganz spannend, weil ja, ich war ja noch nie bei Ihnen wegen einer bariatrischen OP, würde ich auch niemals machen wollen. Ich habe aber offen gestanden, tatsächlich, als ich diese 110 Kilo Marke fast geknackt hatte, auch mal den einen oder anderen Gedanken daran verschwendet. Damals war mir aber nicht bewusst, dass es bei mir psychisch bedingt ist, dass diese Essstörung eigentlich so viel Macht über mein Leben, über mein Handeln, über mein Essverhalten hat, dass ich das dass ich immer gedacht habe, und ich glaube, so denken auch heute viele über eine Liposuktion, ich lasse mir die Beine absaugen, dann bin ich wieder fit, dann kann ich wieder laufen, dann kann ich abnehmen, dann bin ich wieder im Leben so. Das ist ja aber nicht bei allen der Fall. Weder nach einer bariatrischen OP noch nach einer Liposuktion ist man irgendwie, keine Ahnung, von allem befreit und geheilt, auch nicht von dem Psychischen. Ich glaube, das, was da im Kopf abgeht, ich stelle mir meinen Kopf, den Inhalt des Kopfes, mein Gehirn, stelle ich mir immer vor wie so einen kleinen Wollknäuel, wo kleine Knoten in diesen Fäden sind. Und diese Knoten stelle ich mir immer vor, wenn es da irgendwo mal hängt oder wenn ich irgendwo wieder Probleme habe und so, dann versuche ich diesen Knoten zu lösen, dass einfach dieser Wollknäuel quasi wieder ein schönes Knäuel ist, ohne Verknotungen, ohne Verhedderungen. Ich weiß nicht, also mir bringt das immer was, wenn ich mir das so bildlich vorstelle.
Also ich bin ganz bei Ihnen, und natürlich die bariatrische Operation macht übrigens, aber auch die Liposuktion macht überhaupt keinen Sinn, wenn eine Patientin eine schwere psychische Erkrankung, wie zum Beispiel eine Essstörung hat, ja. Mhm. Und das ist auch wir haben ja so ein Programm in der Völligung, wo wir Patienten auch für die Operation vorbereiten. Wir machen die OP nicht selber. Ich bin ja, wie gesagt, Internist, und es ist gut, dass ich nicht operiere. Aber wenn wir machen auch bei die Gabriele Erbacher, die Psychologin, mit der ich auch die Artikelserie zusammenschreibe, macht vor jedem Patienten, der in dieses Programm rein möchte, der praktisch die Operation möchte, wird ein psychologisches Assessment vorgemacht. Der hat also mehrere Termine bei der Psychologin. Und wenn da wirklich zum Beispiel eine schwere Essstörung diagnostiziert wird, dann muss natürlich diese Essstörung vor dem bariatrischen Eingriff behandelt werden. Ja? Mhm. Und Sie sagen, Sie haben es offensichtlich alleine geschafft, diese Knoten in Ihrem Kopf zu lösen. Das ist schwierig, da gehören Sie wirklich zu einer, oder haben Sie Psychotherapie, weiß ich gar nicht, möchte ich gar nicht fragen.
Ich habe es nicht alleine geschafft. Ich bin tatsächlich auch damals stationär in einer Klinik gewesen und habe jahrelang auch daran gearbeitet.
Das macht auch wirklich Sinn, und dann, genau, und dann, das ist auch, was wir dann machen sozusagen, weil ich glaube einfach, es ist ganz, ganz schwer, ohne professionelle Hilfe eine psychische Erkrankung, sei es eine schwere Depression oder Essstörung oder Borderline-Störung oder Ähnliches, alleine zu heilen. Sie können auch keine Krebserkrankungen zu Hause heilen, indem es nun mal jetzt irgendwie Klick macht oder Ähnliches. Ja. Und Ähnliches ist auch mit psychischen Erkrankungen. Da muss man sich wirklich professionelle Hilfe holen. Und wenn dann, wir machen dann zum Beispiel, also Frau Erbacher sagt dann, sie brauchen die und die Therapie, und wenn zum Beispiel eine Essstörung, die muss behandelt werden vorher, und wenn die dann behandelt ist, dann kann man auch dann in die bariatrische Operation reingehen, ja, aber nicht vorher, auf gar keinen Fall vorher. Übrigens das Gleiche auch mit der Liposuktion, ja, Sie hatten ja Liposuktion eben angesprochen, es macht auch überhaupt keinen Sinn, mit einer Essstörung in die Liposuktion zu gehen. Wenn Sie nach einer Liposuktion wieder 4, 5, 6 Kilo zugenommen haben, das Fett kommt ja wieder, ja,
nach einer Liposuktion. Das wäre jetzt so das Nächste gewesen, ne? Weil viele kommen zu mir und sagen, ja, ich würde schon gerne nochmal abnehmen, aber und irgendwie Gewicht reduzieren, und es ist auch Potenzial da. Also wenn jemand mit 120 Kilo zu mir kommt, dann kann er definitiv abnehmen, weil ich das mit 110 Kilo auch geschafft habe. Dann gehe ich mal davon aus, dass es auch nicht alles Lipödem ist bei der Person. Schwierig, ja. Und dann höre ich aber trotzdem immer wieder, ich habe manchmal das Gefühl, man schiebt die eigene Verantwortung weg und sagt, ach, ich gehe zum Arzt, leg mich da aufs Tablett, so wollte ich schon sagen, aufs Bett, ne? Lass mich absaugen, danach ist alles gut, dann kann ich abnehmen. Dann bin ich wieder die Alte so ein bisschen. Statt herzugehen und zu sagen, okay, ich kriege jetzt erstmal mein Leben in den Griff, so wie ich es jetzt auch versucht habe. Und ja, ich habe mir auch Hilfe geholt. Das ist auch kein Geheimnis, ne? Also ich würde nicht hier so sitzen und nicht so stehen und mich für Betroffene einsetzen und Unterstützung anbieten, hätte ich nicht selbst irgendwann mal die Initiative ergriffen und den Mut gehabt zu sagen, okay, ich habe ein Problem damit, verdammt, ich muss mir helfen lassen, weil ich hänge an meinem Leben und ich möchte gerne noch was in meinem Leben erreichen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich? Lauter Schwitzen.
Nein, aber Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, man muss nur, ich finde es ein bisschen problematisch, wenn Sie, also Sie gehören nun zu diesen glücklichen Personen, die wirklich es alleine geschafft haben. Ja, das würde ich aber jetzt wirklich nicht verallgemeinern. Sie haben einen tollen Weg hinter sich, und da habe ich einen hohen Respekt vor. Ja. Sie haben wirklich 35 Kilo abgenommen. Aber wie gesagt, es sind 5% der Frauen, die das wirklich schaffen. Das sagen alle Studien, sagen da Ähnliches. Ja. Also manchmal 6, manchmal 8%, manchmal nur 2%. Das hängt bitte von der Studie ab. Aber es ist eine kleine Minderheit. Und ich würde trotzdem Und nochmal, ich möchte damit nicht Ihren Weg kleinreden. Sie haben Großartiges geschafft und es verdient wirklich heiden Respekt. Aber ich glaube, dass mit Ihrer, Sie bieten ja auch ein Coaching an, gar keine Frage. Und wenn Sie da Patienten an die Hand nehmen, haben die vielleicht auch gute Chancen, gerade mit Ihrem Erfahrungshintergrund, dass die Ähnliches erreichen durch Ihr Coaching. Aber man muss auch dann an einen Punkt kommen, wo ich sehe, ich habe es jetzt alleine versucht, ja, ich habe es mit der Tina Schwarz versucht und es ist trotzdem immer noch nicht so, wie ich es eigentlich gerne möchte. Ich habe wieder zugenommen zum Beispiel auch, ja. Mhm. Und dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, noch einen 6., 8., 9. Abnehmversuch zu machen mit irgendeiner neuen Diät, die gerade durchs Dorf getrieben wird, ja. Es wird ja alle halbe Jahre eine neue, momentan ist Keto gerade so ein völliger Hype, ja, es wird ja alle halbe Jahre eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Aber das macht keinen Sinn. Da muss man wirklich sagen, auch dann soll man auch wirklich eine Entscheidung treffen, die dann auch langfristig wirklich wirksam ist.
Und dann würden Sie praktisch auch solchen Frauen zur Liposuktion raten oder was sagen Sie dann?
Also eine Liposuktion macht Sinn. Und das haben wir auch in dem europäischen Netzwerk, im European Lipidema Forum, so definiert. Und das ist auch der Vorschlag, den wir auch so publizieren und wo viele mit übereinstimmen. Auch übrigens viele Liposuktionäre, also auch zum Beispiel Herr Rapprich oder die Kollegen von der Hanseklinik, Dr. Baumgartner, Frau Frambach, die unterstützen auch diese Kriterien. Die sagen, also wenn die Adipositas im Vordergrund steht, also die zentrale Adipositas, BMI 35, 40, 45 und ähnliches, ja, dann ist die Liposuktion nicht geeignet. Wenn die Patientin erhebliche Gewichtsschwankungen hat, ja, also 8 Kilo hoch, 9 Kilo runter und so weiter, ja, auch dann ist die Liposuktion nicht geeignet. Das heißt, einigermaßen Gewichtsstabilität sollte wirklich mal über eine längere Zeit da sein. Und wenn psychische Erkrankungen da sind, wie zum Beispiel Essstörungen, auch dann macht eine Liposuktion keinen Sinn. Weil ihr Beispiel eben, Patientin lässt sich absaugen für 20.000 Euro, nimmt wieder 8 Kilo zu, dann nimmt es natürlich auch, sie nimmt am Bauch zu, aber sie nimmt natürlich auch wieder an den Beinen zu, weil wir ja Fettgewebe zunehmen. Und dann sind die 20.000 Euro in die Tonne getreten. Das macht gar keinen Sinn. Also ich habe gar nicht, aber zum Beispiel jetzt nicht um Ihre Frage, Patientin, sagen wir BMI 32, der ist seit 2, 3 Jahren stabil, psychisch sonst gesund, keine Essstörungen und die konservative Therapie mit Kompression, Sport, das ist auch ein wichtiges Kriterium, das hatte ich eben nicht genannt, Kompression, Sport, gegebenenfalls auch psychotherapeutischen Support, hat keinen Erfolg gehabt. Ja? Diese Patientin, wo die konservative Therapie keinen Erfolg hat, psychisch soweit stabil ist einigermaßen und die, wo die nicht die Adipositas im Vordergrund steht, da macht die Liposuktion durchaus Sinn. Und die wird auch von der Liposuktion profitieren. Mhm. Gar keine Frage.
Okay. Wie ist da der aktuelle Stand? Ich habe noch irgendwas im Kopf. BMI muss unter 35 sein, dass die OP bewilligt wird. Und ich glaube, Stadium 3 ist ja aktuell immer noch. Diejenigen, die es von der Krankenkasse übernommen kriegen können. Ist das richtig ausgedrückt?
Ja, das ist so ein bisschen eine Mogelpackung. Es ist eine doppelte Mogelpackung. Erstmal diese Stadien sind ja sehr subjektiv. Erstmal diese Stadien richten sich ja nur nach der Beinform. Mhm. Und wir arbeiten gerade in den neuen Leitlinien. Die werden ja gerade erstellt mit vielen kompetenten Kollegen, die dort auch vor Ort sind. Und Gabriele Erbacher, die Psychologin und ich, wir arbeiten da auch mit in dieser Leitlinie. Und ist es so, dass diese Stadien hinterfragen wir da. Warum hinterfragen wir die? Weil die aktuellen Stadien ja nur was aussagen über die Beinkonfiguration. Also ein bisschen dicker, noch ein bisschen mehr dicker und noch ganz viel dicker. Mhm. Was ja sehr subjektiv ist. Wer entscheidet, was nun Stadium 1, 2 oder 3 ist? Es gibt keine objektiven Kriterien. Und das Zweite ist, diese Stadien sind ja nur allein auf die Beinform. Aber es gibt nicht auch, ich sehe jeden Tag Frauen, die haben ganz, ganz breiten, dicken Oberschenkel, aber haben kaum oder gar keine Beschwerden. Wenn sie keine Beschwerden haben, ist es auch kein Lipödem, dann ist es eine Lipohypertrophie. Und wenn sie nur wenig Beschwerden haben, dann ist es halt ein leichtes Lipödem. Welches Stadium sagen Sie dann? Großer Oberschenkel, aber kaum Beschwerden. Und andererseits sehe ich wieder Frauen, die haben nur eine ganz milde Lipohypertrophie, also eine leichte Fettgewebsvermehrung, aber haben ganz starke Schmerzen. Ja? Mhm. Deswegen sind die Stadien wirklich zu hinterfragen. Ich hoffe, dass wir das in den neuen Leitlinien auch nochmal besser geregelt bekommen. Und Ihre Frage nach dem aktuellen Stand ist es so, richtig, seit 1. Januar wird ja das sogenannte Stadium 3 von der Krankenkasse übernommen. Aber das ist jetzt die zweite Mogelpackung, weil übernommen wird ja letztendlich nur das in bestimmten Krankenhäusern, wo dann der kleinste, sag ich mal, der Anfängerchirurg, der Plastiker, der plastische Chirurg, diese Liposuktion macht, kaum ein Facharzt, also es gibt nicht, vielleicht machen es aber kaum ein Facharzt, macht das, weil es wirklich jetzt immer keine Operation ist, die sehr anspruchsvoll ist. Ja? Mhm. Und wenn Sie wirklich nun zu den, sag ich mal, Top-Liposuktionären gehen wollen, wie Torio, Baumgartner, Frambach, Schmeller, ja, dann machen die das bestimmt nicht für die 2.000 Euro, die die Krankenkasse bezahlt. Sondern die Krankenkasse zahlt dann diese 2.000 Euro oder, ich weiß den Betrag nicht genau, plus minus ungefähr, aber die anderen 15.000, 20.000 Euro, je nachdem, was es dann noch kostet zusätzlich, muss dann die Patientin trotzdem zusätzlich selbst bezahlen. Mhm. Das heißt, letztendlich ist es nur, wird es in speziellen Krankenhäusern, plastischen Chirurgien zum Beispiel, wird es gemacht, aber da macht es in der Regel nicht der Facharzt. Mhm. Ja.
Das für mich macht es halt einfach keinen Sinn, weil es gibt ja auch ganz, ganz wenige, die im Stadium 3 sind, die vom Gewicht her dort reinpassen. Und eigentlich müsste es ja irgendwo auch, also die Möglichkeit geben für diejenigen, bei denen es, wie wir ganz zu Eingang auch gesagt haben, die bei denen wirklich der Rumpf ja schmal ist oder schlank ist oder die vielleicht auch schon zugenommen haben, weil sie einfach bewegungseingeschränkt sind, aber so krass ausgeprägte Beine und Arme haben, die kommen ja da nie rein in diese Lage, dass sie diese Liposuktion bekommen. Und wie Sie es auch schon gesagt haben, es reicht ja nicht. Es ist ja nicht nur die Liposuktion. Was passiert denn mit der Haut? Also ich habe nur abgenommen und ich habe auch überschüssige Haut.
Genau. Also Sie haben vollkommen recht. Also es gibt natürlich, wie gesagt, diese Patienten, die wir eben gesagt haben, schon schmaler Oberkörper, ganz viel Beinvolumen. Da wäre dann die Liposuktion mit einer Hautstraffung sinnvoll. Aber die klassische sogenannte Stadium-3-Patientin, die ich jeden Tag sehe, oder Patienten, die zu mir kommen und sagen, können Sie mir bitte ein Stadium 3 diagnostizieren, sehe ich, sagen wir, 3-4 Mal die Woche. Das sind in der Regel schwer adipöse Frauen. Mhm. Patienten BMI 40, 50 oder mehr. Und da eine Liposuktion durchzuführen, Frau Schwarz, das ist nicht nur ein Kunstfehler, das ist in meinen Augen ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen, bei so Patienten mit 120, 140, 150 Kilogramm eine Liposuktion durchzuführen. Stellen Sie vor, Sie haben eine Patientin oder jetzt eine Ihrer Zuhörerinnen hat, sagen wir mal, 120 Kilo. Die hat eine Liposuktion und die sitzt, und die hat dann sozusagen, hat so 2-3 Kilo aus jedem Bein werden entfernt. Viel mehr ist es an reinem Fettgewebe in der Regel nicht, ja. Dann wiegt sie statt 120 Kilogramm, wiegt sie dann 115 Kilogramm. Glauben Sie, dieser Patientin ist wirklich damit geholfen? Mit Sicherheit nicht. Aber wenn dann diese Patientin mit 120 Kilogramm vielleicht sich für eine bariatrische Operation entscheidet, dann statt 120 Kilogramm 80 Kilogramm hat, und man macht dann anschließend eine Hautstraffung der Oberschenkel. Das ist ein Therapiekonzept, was Sinn macht, wo die Patientin nicht nur dann dünnere Beine hat, wo dann in der Regel auch kein Lipödem-Syndrom mehr dann da ist, ja, sondern natürlich die Patientin hat dann, sie haben von ihrer ganzen Lebensqualität, von Bewegung, internistische Vorerkrankungen, Bluthochdruck, Schlafapnoe-Syndrom, Diabetes, all das bessert sich ja. Also das wäre ein ganzheitliches Behandlungskonzept. Da stehe ich dahinter, aber nicht bei so einer Patientin hinter einer Liposuktion.
Aber, so habe ich jetzt verstanden, wenn ich über eine bariatrische OP abnehmen kann, dann wäre ich ja oder bin ich ja theoretisch auch in der Lage, selber abzunehmen. Weil irgendwie muss das Gewicht ja runter. Ob ich jetzt den Magen, ich weiß nicht, verkleinern lasse oder was auch immer da genau gemacht wird, damit kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich bin kein Operateur, auch nicht. Oder ob ich wirklich schaue, dass ich mein Gewicht sinnvoll, und zwar wirklich, so wie es bei mir im Coaching gemacht wird, reduziere. Und ich habe ganz, ganz viele, die innerhalb kürzester Zeit, oh Wunder, abnehmen und sagen, boah, erst vor kurzem eine Dame, die jetzt seit 2,5, nicht ganz 3 Monaten bei mir ist, die hat jetzt 12, 13 Kilo weg, die war jetzt am Wochenende das erste Mal wieder 14 Kilometer wandern. Was ist denn das für ein Lebensgefühl? Ich freue mich so für sie. Sie konnte endlich mal wieder raus und wann? Und sie sagt, sie hätte auch noch weiterlaufen können, aber irgendwann war dann auch mal gut. Und natürlich haben ja am nächsten Tag die Beine wehgetan. Also ganz ehrlich, wenn ich 14 Kilometer wandern gehe, dann tun mir wahrscheinlich die Beine auch weh und ihnen wahrscheinlich auch. Aber wie schön das halt ist, wenn man dieses Übergewicht, dieses normale Fett loswerden kann, egal über welche Art und Weise. Also ich bin nicht so der Fan von irgendwelchen Operationen, weder Liposuktion noch bariatrische, weil ich einfach finde, man kann viel stolzer darauf sein, auf eigene Leistung. Und ja, verdammt, es ist nicht einfach und es ist wirklich ein schwerer Weg. Und natürlich darf man sich auch Hilfe von außen holen. Aber ich bin kein Fan von an sich rumschnippeln lassen, weil auch eine bariatrische OP, wenn jetzt jemand so krass übergewichtig ist, ist doch auch ein kritischer Eingriff, oder nicht?
Also die Lebensverlängerung oder die Lebensqualität wird verbessert, das Leben wird länger durch bariatrische Operationen, sagen alle Studien, dass man wieder deutlich Lebensjahre gewinnt, weil man durch als schwer übergewichtiger Patient ein hohes Risiko hat für Schlaganfall, Lungenembolie, Herzinfarkt.
Klar.
Und nochmal kurz auf Ihren Einwand. Ich muss ein bisschen Wasser in Ihren Wein streuen. Ich sage immer, abnehmen schaffen alle. Ja. Und vielleicht ist bei Ihnen, wenn man jetzt ein Coaching hat mit Tina Schwarz, ist vielleicht die Chance etwas höher als 5%, dass man abnimmt und dass man auch längerfristig abnimmt. Das mag durchaus sein. Ja. Da möchte ich auch gar nicht gegensprechen. Ich finde es ganz wunderbar, dass Sie das anbieten, dieses Coaching. Und Patienten sollen durchaus versuchen, mit Ihnen gemeinsam dann den Weg zu finden. Aber nochmal, abnehmen schaffen ganz, ganz viele, schaffen eigentlich fast alle. Halten ist das Problem. Ich wünsche natürlich auch, dass alle Patienten, die jetzt bei Ihnen das Coaching machen, dass die das dann auch lange halten. Ja? Wenn die Patienten, die aber jetzt bei Ihnen das Coaching hatte, abgenommen hat und glücklich ist und dann wieder zunimmt, dann sollten sie einfach, und der Leidensdruck nach wie vor da ist, dann sollte sie aus meiner Sicht über diese Operation nachdenken. Nur einfach nachdenken. Und nochmal, wenn jemand keinen Leidensdruck hat, dann würde ich mich dich auch nicht operieren lassen. Aber ich erlebe wirklich jeden Tag Patienten, die einfach sagen, ich habe wieder ein neues Leben mit 30, 40, 50 Kilogramm weniger.
Ja, klar, das ist gar nicht auszuschließen. Also
ja.
Das Gewicht weniger ist definitiv Lebensqualität, Lebensfreude, Bewegungsfreude. Also ich bin definitiv auch komplett ein anderer Mensch. Also ich habe früher schon gerne mich bewegt, aber es ist natürlich mit dem Gewicht, was weniger da ist, viel mehr Spaß. Also man ist einfach leichter, genau. Leichter entlastet, ja. Liposuktion vor oder nach der Schwangerschaft und kann es wiederkommen? Sie hatten es vorher ganz kurz angesprochen, es kann wiederkommen. Was wird da bei Ihnen geraten in der Klinik, wenn jemand sagt, ich habe noch vor, schwanger zu werden, Kinder zu kriegen, 1, 2, 3, wie auch immer, oder vielleicht schon ein Kind da ist? Wie ist da die Tendenz aktuell?
Also wenn überhaupt, Option dann nach der Schwangerschaft, weil ich meine, wenn die Patientin in der Schwangerschaft wieder stark Gewicht zunimmt und die Neigung hat, überproportional im Bereich der Beine zuzunehmen, dann hat sie das, und das nicht gleich wieder abnehmen kann, bei vielen bleibt ja doch dann, bleiben wir dann ein paar Kilo hängen von den 10, 15 Kilo, die man zugenommen hat, dann bleibt es nicht auch am Oberschenkel hängen. Insofern, wenn, dann wirklich nach der Schwangerschaft.
Das ist spannend, weil viele ja sagen, lieber vor der Schwangerschaft, dann sind die kranken Fettzellen weg und die kommen auch nicht wieder.
Ich weiß, es gibt einen Liposuktionär, der da ganz viele, ein Liposuktionär aus Mülheim, Ruhr, der ganz viele Videos da ins Netz reinstellt. Aber das ist ebenso unwissenschaftlich wie praktisch falsch.
Und kann man das Fett, also das normale Fett, zum gesunden Fett irgendwie unterscheiden, auch nach dem Absaugen? Kann man das sehen? Sieht es anders aus? Ist das zu unterscheiden?
Also wir haben jetzt wenige Studien zu dem Thema. Also ist dieses typische Lipödem-Fett und gesundes Fett, diese Unterscheidung ist eigentlich noch eher hypothetisch. Also was wir wissen, es gibt eine Studie von letztem Jahr von Kospopoulos, der hat gesehen, dass die Fettzellen in diesem Fettgewebe, in diesem Lipödem-Fettgewebe etwas größer sind. Mhm. Er hat übrigens auch gesehen, dass die Lymphgefäße völlig intakt sind. Ja, deswegen braucht man auch keine normale Lymphdrainage, weil beim Lipödem hat man ja kein Lymphgefäßproblem. Und dass manche Fettzellen so eine Konstellation haben, wie so eine leichte Entzündung, worüber wir uns die Schmerzen erklären. Das ist eine völlig harmlose, so eine Low-Grade, also eine Niedriggrad-Inflammation, völlig harmlos. Aber da wissen wir noch zu wenig, wie sich das unterscheidet. Ja? Mhm. Also es gibt jetzt nicht, man kann nicht sagen, das ist eine Lipidem-Zelle und das ist eine gesunde Fettzelle. Das ist Unfug. Das ist also wissenschaftlich auch nicht haltbar, auch wenn da immer viel drüber gesprochen wird.
Okay, das ist interessant, ja.
Vielleicht darf ich das mal kurz gerade mal erklären, das wird es ja deutlicher, so wie ich es immer Patienten erkläre in der Völdeklinik. Ja. Ich meine, wenn Sie, das habe ich, jeder der 14 Ärzte hat das in der Völdeklinik hat das auf seinem Schreibtisch liegen. Und das erkläre ich immer, wenn Sie Gewicht zunehmen, dann nehmen Sie ja Fettgewebe zu. Ja. Mhm. Und in diesem Fettgewebe haben wir dann eine bestimmte Hormonkonstellation in diesem Fettgewebe und das macht dann so eine leichte, völlig harmlose Entzündung, einen Sauerstoffmangel, das wissen wir von diesem Fettgewebe, mhm. und das macht dann so eine leichte Schmerzsymptomatik, also auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht 1, 2er Schmerz. Das ist dieser Lipidem-Schmerz. Völlig harmlos, eine leichte druckempfindlich. Wenn man draufkommt, tut es weh, aber das ist erstmal nicht schlimm. Und Kompression und Sport reduzieren diese Hormone, weniger Entzündung, weniger Schmerz. Ja? Mhm. Deswegen werden zum Beispiel alle Lipidem-Patientinnen Ihnen auch sagen, wenn ich schwimme im Wasser, habe ich keine Beschwerden. Zum Beispiel Dr. Rapprich von Hessen, der macht ganz viel mit Aquatraining. Ja? Das ist zwar ein Liposuktionär, aber der hat auch einen sehr guten konservativen Ansatz. Der sagt, Patienten müssen ins Wasser, machen Aquajogging, Aquagymnastik und die Patienten sind im Wasser ganz schnell beschwerdefrei. Und die Kompression, warum? Weil einfach das Wasser die Kompression bietet und die Bewegung den Sport und dadurch sind die Patienten beschwerdefrei. Ja? Mhm. Das ist aber nur die eine Seite des Lipidems. Wenn Patienten, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn Patienten eine psychische Problematik haben, zum Beispiel chronischer Stress, Burnout oder Mobbing bei der Arbeit oder ein Überforderungssyndrom oder wenn die Angst haben, weil sie sich im Internet irgendwelchen Blödsinn angelesen haben, dass es progredient wird oder wenn sie zu Depressionen neigen, dann wird aus diesem kleinen Schmerz ein großer Schmerz. Und so kommt, dass viele Patienten zu mir kommen und auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, ich habe einen Schmerz, der liegt bei 7, 8, 9. Das ist aber kein somatischer, also kein körperlicher Schmerz. Das ist einfach so, dass, das wissen wir durch ganz viele Studien, und wir haben das auch gerade bei Lipidem-Patienten, Frau Erbacher hat gerade eine Studie mit mir gemeinsam gemacht, die auch veröffentlicht wurde, wo wir gesehen haben, dass diese Punkte hier, gerade bei einer Lipidem-Patientin, die Schmerzwahrnehmung massiv erhöht. Ja? Mhm. Deswegen besteht eigentlich die gute Therapie aus der Kompression, Sport und dem psychologischen Support. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eigentlich, so erklären wir in der Völdeklinik auch unseren Patienten das Lipidem. Und das war auch ist auch aus dem Konsensuspapier, was wir veröffentlicht haben, was von Experten aus 10 europäischen Ländern mit unterstützt wird.
Und warum genau jetzt keine Lymphdrainage? Also ich hatte ja auch zu Beginn Lymphdrainage. Dann war ich bei Ihnen irgendwann mal ambulant und dann hieß es, ja, Sie brauchen keine Lymphdrainage, machen Sie einfach weiterhin Ihr Sport und tragen Sie Ihre Kompression. Dann bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen, muss ich ehrlich sagen. Dachte mir so, okay, wie jetzt? Aber weh, das verschlimmert sich. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, dass ich zu Ihnen gesagt habe, Herr Bert, wenn das sich verschlimmert, Herr Dr. Bert, dann komme ich nächstes Jahr und steige Ihnen aufs Dach. Es hat sich nicht verschlimmert. Also dementsprechend haben Sie bei mir recht gehabt. Aber es sind ja trotzdem immer wieder Patientinnen, die sagen, es tut mir gut, es macht meine Beine leichter. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es mir nicht gut getan hat, aber ich für mich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich die Zeit, wie Sie es auch gesagt haben, in Sport investieren kann und dadurch natürlich auch mein Gewicht gleichzeitig halten kann, weil wenn ich auf der Liege liege, dann verbrenne ich keine Kalorien, das ist leider so. Aber ich glaube trotzdem, dass es viele Frauen gibt, die gerade weil sie vielleicht auch nochmal zusätzliches Übergewicht haben, eine Erleichterung spüren. Was passiert denn bei dieser Lymphdrainage und warum ist es beim Lipidem nicht unbedingt sinnvoll? Oder wann ist es sinnvoll, sagen wir so?
Also die Lymphdrainage ist die Therapie des Lymphödems. Beim Lymphödem habe ich Wasser in den Beinen. Ja? Und zwar, also Wasser in den Beinen heißt, ist auch immer so was, was wir, ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann. Ja. Kann man sehen, ja, tief, Delbas, das heißt, man drückt drauf und dann hat eine Delle, die so eine Minute noch gut tastbar ist und spürbar ist. Wenn ich das habe, dann habe ich ein Ödem. Ja, das heißt also nicht am Reindrücken geht es raus, aber wenn ich drauf drücke auf ein Bein, so 10, 20 Sekunden und ich habe eine tiefe Delle, die noch ein, zwei Minuten spürbar ist und sichtbar ist, dann habe ich Wasser im Bein. Wenn ich das nicht habe, habe ich kein Wasser im Bein. Wenn ich kein Wasser im Bein habe, was wollen Sie dann trainieren? Also Drainage heißt ja Flüssigkeit entfernen. Wenn aber keine Flüssigkeit da ist, Frau Schwarz, was für einen Sinn hat dann die Lymphdrainage? Sie sagten eben den Begriff gut tun. Natürlich tut es gut. Ich habe auch schon öfter Lymphdrainage gehabt, wenn wir haben uns auch schon mal massieren lassen und Lymphdrainage gehabt, auch im Kollegium, um mal zu wissen, wie das ist in der Völle-Klinik. Und natürlich tut es gut, tut auch Thai-Massage gut. Aber gut tun ist nicht das Gleiche wie medizinisch indiziert.
Ja.
Und die Patientin mit Ödem, mit Lymphödem, die braucht natürlich Lymphdrainage. Wir haben mittlerweile mehrere Studien, die nachweisen, dass beim Lipödem keine Flüssigkeit, keine relevante Flüssigkeit im Gewebe ist. Ja? Weder wir haben CT, MRT. Dr. Hirsch aus Halle hat jetzt eine Studie mit Frau Färber und anderen zusammen gemacht. Die haben sie auch jetzt publiziert, wo sie versucht haben, mit Ultraschall Flüssigkeit im Gewebe festzustellen in den Beinen. War keine Flüssigkeit. Das heißt, es gibt keinen Nachweis von Flüssigkeit. Patienten kommen zwar immer zu mir und sagen, ich bin voll Wasser. Es kann nur kein Mensch dieses Wasser feststellen. Insofern macht auch dann Lymphdrainage keinen Sinn.
Aber kann man das nochmal ganz kurz zum Ultraschall? Das haben auch viele gefragt. Kann man per Ultraschall feststellen, ob Wasser in den Beinen ist oder ob es
natürlich ist? Natürlich.
Okay.
Warte mal, ich hab hier gerade, das ist hier der neue European Consensus, der jetzt von 10 von Experten aus 10 europäischen Ländern ist der. Da habe ich ein Bild hier drin. Schauen Sie mal, damit man das sehen kann. Sie sehen hier oben. Kann man das sehen, das ist eine Ultraschallbild. Ja. Das sind so schwarze, ganz richtig schwarze Flecken. Mhm. Das sind Patienten mit Lymphödem, ja. Mhm. Da sieht man die Flüssigkeit. Da unten ist die Patientin mit Lipödem, Ultraschall, ja.
Ja.
Völlig unauffällig, kein Tropfen Flüssigkeit. Ja. Natürlich kann man das mit Ultraschall wunderbar feststellen.
Okay, war die Frage auch schon geklärt. Genau, nochmal ganz kurz zurück zur Lymphdrainage selber. Viele sagen ja, der Druck, also ich kann mich noch an meine Anfangszeit erinnern, ich hatte wirklich steinharte Waden. Da war überhaupt nichts, was sich bewegt hat. Und ich hatte damals, als die Diagnose bei mir festgestellt wurde, wurde ich erstmal gewickelt, wurde in Lymphomaten gesteckt, habe dann auch meine Lymphdrainage bekommen. Und dann habe ich erstmal festgestellt so, hey, meine Waden, die sind ja wirklich wie Wackelpudding. Die kann man ja bewegen, ne? Weil bei mir wirklich alles ganz, ganz fest war. Und ich glaube, das ist auch bei vielen das, was vielleicht diesen Druck mitunter auslöst. Also dass bei mir vielleicht tatsächlich auch zu Beginn Wasser mit in den Beinen war. Oder wie kann man sich das erklären, dass da viele sagen, der Druck und die Beine werden leichter danach. Dann muss ja Wasser da sein. Oder wie kann man das erklären?
Nein, also Wasser ist dann da, wenn man Wasser nachweisen kann. Ja, aber wenn ich mit CT, MRT, Ultraschall, mit klinischen Untersuchungen kein Wasser nachweisen kann, dann ist auch kein Wasser da. Es gibt übrigens auch keine histologischen Untersuchungen, also feingewebliche Untersuchungen, die je Wasser beim Lipödem nachgewiesen haben. Gibt's nicht, ja. Okay. Und natürlich tut Lymphdrainage gut nochmal, ja. Und ich glaube, sie hat auch sehr viele psychologische Effekte, gar keine Frage. Aber es macht pathophysiologisch keinen Sinn.
Okay, aber trotzdem ist es ja jetzt genehmigt worden bei vielen Lipödem-Patienten mittlerweile.
Na, es ist so, dass praktisch es in diesem Heilmittelkatalog ist es jetzt gerade drin, wo sich alle aber nur in den Kopf fassen. Und es wird nicht mehr lange drin sein. Davon können Sie ausgehen.
Okay, dann bin ich froh, dass ich ja meinen Weg gefunden habe mit dem Sport. Nein, Spaß beiseite. Also ich finde es einfach sehr, sehr spannend, weil die Fragen auch immer mir wieder gestellt werden und ich mir da natürlich auch schwer tue, weil ich sie einfach nicht mehr habe, bekomme und eigentlich sehr gut damit fahre, aber natürlich auch nicht in den Körpern der anderen Frauen stecke und auch nicht weiß, wie viel ist vielleicht sogar ein Lymphödem mit dabei. Ne? Es gibt ja auch diese Mischung, die einige Frauen ja auch haben und vielleicht auch das Übergewicht entwickeln. Ich weiß es nicht, ne? Dass dann einfach irgendwas nicht mehr richtig läuft am Lymphsystem. Ich denke mal, das Übergewicht wird da ja auch das ein oder andere mit zu beitragen, oder? Der Schwerkraft geht nach unten, muss ja alles also wieder nach oben.
Also es gibt natürlich, viele Frauen haben natürlich drei Erkrankungen. Die haben eine schwere Adipositas, die haben ein Lipödem und die haben auch ein Adipositas-assoziiertes Lymphödem. Das heißt, die haben ein Lymphödem, also Wassereinlagerungen dann, aber nicht aufgrund eines Lipödems, sondern aufgrund eines Adipositas-assoziierten Lymphödems. Das ist eine ganz, ganz häufige Erkrankung. Wir haben sehr viele Frauen, BMI 40, 50, 60, also schwer adipöse Frauen, die kommen auch mit Lymphödem. Die haben auch ein Lipödem, gar keine Frage. Und die Frauen brauchen natürlich auch Lymphdrainage. Ja, ganz wichtig. Aber das reine Lipödem, also nur beim BMI 34, Lipödem, ohne dass nun wirklich relevante Flüssigkeitseinlagerungen da sind, die braucht mit Sicherheit keine Lymphdrainage. Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Ich muss meine Familie bekochen. Ich habe immer dienstags Kochdienst. Wie lange, was haben Sie eingeplant noch? Sind noch viele Fragen? Oder?
Ich habe tatsächlich keine Zeit eingeplant, Herr Dr. Bertsch. Aber ich glaube, wir haben bis auf die Ernährung, das war noch die Frage, vielleicht können wir das ganz kurz ansprechen.
Gerne, ja.
Und dann war natürlich die Frage, wie läuft denn so eine Reha in der Völdeklinik ab und wie läuft ein ambulanter Termin ab? Vielleicht können wir das noch ganz kurz ansprechen und dann lasse also ich dir auch gerne bekochen.
Nicht bekochen, ich muss kochen heute, ich muss kochen.
Ja, genau.
Also zum passt auch gerade dann zum Thema Ernährung, ja, kochen. Ja, also genau. Selber kochen ist wirklich der Schlüssel eigentlich. Selber kochen ist der Schlüssel. Und ich bin ein strikter Gegner von jeglichen Diäten, ja, weil ich sage, wie gesagt, Diäten machen krank und dick. Das ist wie ein Credo, was ich auch in jeder Publikation, auf jedem Vortrag vor mir hertrage. Und ich sage, wenn wir uns ernähren, wie unsere Großeltern sich ernährt haben, ja, also wie ihre Großmutter gekocht hat, die hat gekocht, da gab es morgens Frühstück, ja. Dann gab es das nächste Mittagessen und dann gab es abends wieder zu essen. Ja? Und wenn man diese Mahlzeiten einhält und diese 5 Stunden Pause zwischen Frühstück und Mittagessen, zwischen Mittagessen und Abendessen und dann natürlich dann ab 7 abends bis zum nächsten Morgen, diese Karenz, diese Auf- und Essen-Karenz, wenn man das einhält, ja, das ist schon der erste wesentliche Schritt. Das heißt 3, maximal 4 Mahlzeiten, vielleicht so 3 Mahlzeiten, eine kurze Zwischenmahlzeit. Aber so Studien sagen, dass der Deutsche isst zwischen 10 und 12 Mahlzeiten am Tag. Also Mahlzeit heißt die Butterbrezel zwischendurch, die Apfelsaftschorle, der Eistee, abends vorm Fernsehen. Also wir sind ständig am Snacken, am Naschen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Grund, der zu Gewichtszunahme führt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, natürlich, was übergewichtig macht, ist Zucker. Zucker im Tomatenketchup, Zucker in der Butter, in der Butterbrezel, in der Schneckennudel, vor allen Dingen in diesen Softdrinks. Und also ich hab 2 Kinder, die jetzt gerade in der Küche warten, dass ich koche anfange. Die wissen schon, haben schon in ihrer Schule wieder erklärt, haben Vorträge gemacht, wenn sie da ihre Aufgaben hatten, dass Zucker ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, der zum Übergewicht beiträgt. Also wir haben eine Zuckerepidemie und dadurch haben wir auch eine Adipositas-Epidemie. Und kochen 3 Mahlzeiten am Tag und darauf achten, dass man wirklich möglichst wenig an Süßen zu sich nimmt. Natürlich kann man auch ein Eis essen und mal eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ich komme jetzt aus dem Schwarzwald, da ist die Schwarzwälder Kirschtorte quasi ein Muss. Ja. Aber es sollte wirklich jetzt nicht jeden Tag einfach genossen werden.
Ja.
Das zum Essen. Und ich glaube, wenn man sich so ernährt, dann wird man in der Regel auch nicht stark übergewichtig. Es gibt natürlich viele Gründe, warum eine Rolle spielen psychische Erkrankungen, genetische Dispositionen. Es gibt viele Gründe, warum jemand übergewichtig wird. Aber man kann zumindest mit einem gesunden Essverhalten, ja, kann man das in einem einigermaßen Rahmen halten.
Gibt es irgendwie eine Ernährungsform, die Sie da speziell empfehlen können? Sie haben ja vorher ganz kurz angesprochen, das Ketogen ist ja momentan der absolute Renner. Ja. Oder Low Carb, was halten Sie davon? Weil Sie ja auch gerade gesagt haben, ja, Zucker, dann ist ja wieder, yay, dann muss ich Ketogen machen. Aber dann schlagen viele wieder die Hände über den Kopf zusammen, so um Gottes Willen. Ich will aber meinen Lebkuchen an Weihnachten essen.
Es soll jeder seinen Lebkuchen an Weihnachten essen. Also jede Form, also ich meine, eigentlich weiß doch jeder Frau Schwarz, was ist gesunde Ernährung. Ja? Und jeder weiß, dass jeder weiß, dass wenn ich jetzt wirklich mich von Butterbrezeln und Schneckennudeln ernähre, dass das nicht so gesund ist. Wenn ich aber einfach ausgewogen ernähre mit Gemüse, mal ein Fleisch, Obst, einfach ganz normal gesunde Ernährung. Und das ist wirklich 3-mal täglich, ja. Mhm. Und vor allem selber kochen ist da was ganz Entscheidendes. Sich diese ganzen Fast-Food-Geschichten und so, das ist nicht wenig hilfreich. Und ich glaube, jeder weiß, was gesund ist. Und dann brauche ich keine Diät, ja. Und Keto, es gibt eine Studie zum American Heart College, die haben gerade nachgewiesen, dass Keto-Diäten erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen hat zum Beispiel, ja. Und ich meine, wer macht ein Leben lang Diät? Dann machen sie 2 Jahre Diät, nehmen ab und dann hören sie Keto auf und dann nehmen sie wieder zu. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also sie müssen eine Ernährungsform finden, eine gesunde Ernährungsform. Und da fragen sie am besten ihre Großmutter, wie die gekocht hat, weil die weiß es in der Regel. Das machen sie 3 Mal am Tag und diese Ernährungsform ein Leben lang fortführen. Das ist ganz entscheidend.
Ja.
Und Ihre letzte Frage vielleicht noch, wie man in die Völlig-Klinik kommt.
Ja.
Also wir haben stationär ziemlich lange Wartezeiten. Ich glaube, 4 bis 6 Monate im Moment für stationären Aufenthalt. Und nochmal, wenn jetzt Lipidem-Patienten zu uns kommen und sagen, sie wollen Lymphdrainage haben, dann sind sie bei uns falsch. Das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Also weil wir behandeln Patienten mit Lipidem nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das heißt auch nach dem European Lipidem Forum, das heißt Kompression, Sport, Gewichtsmanagement, psychosoziale Support und das sind so die für eine kleine Gruppe, mag auch mal eine Liposuktion, wo man die empfehlen, in Frage kommen, aber das ist wirklich eher die Ausnahme. Aber wirklich, das sind so die ganz entscheidenden Pfeiler auch, die wir haben. Und wenn jemand in die Völlig-Klinik kommt und er sagt, er möchte jetzt wegen Lipidem Lymphdrainage haben, dann ist er bei uns falsch, dann soll er wirklich lieber woanders hingehen. Dann wird er auch bei uns nicht glücklich. Und ambulant bei mir persönlich, ich habe gerade, ich glaube, 13 Monate Wartezeit, um einen ambulanten Termin bei mir zu kriegen. Aber auch da gibt es Ärzte, die haben kürzere Wartezeit. Ja, ich habe momentan einige Absagen wegen Corona. Man kann immer nachfragen, kann sagen, ist gerade jemand abgefallen, also abgesprungen, wo ich dann reinrutschen kann, aber meine normale Wartezeit im Augenblick beträgt, ist sehr lange.
Ja.
Wenn es wirklich was ganz Dringendes ist, ja, wenn jemand sagt, ich bin so verzweifelt, dass ich wirklich nicht 13 Monate warten kann, dann kann er mich auch persönlich anrufen, dann spreche ich mit ihm und dann versuche ich irgendwie auch früher den rein oder die dann reinzukriegen. Aber das muss ich dann wirklich mir selber auch dann anhören, wie groß der Leidensdruck gerade ist. Und dann spreche ich mit der Person und versuche dann einen früheren Termin, aber die reguläre Wartezeit ist aktuell sehr lange.
Mhm. Würden Sie dann sagen, bei Lipidem macht eine Reha gar nicht so viel Sinn, wenn Sie sagen, Lymphdrainage kriegen die Leute bei Ihnen nicht?
Die kriegen viel mehr als Lymphdrainage, Frau Spatz. Mhm. Früher haben die einfach nur Lymphdrainage und Kompression bekommen. Jetzt bekommen die Patienten ein mannigfaltiges, auf die Beschwerden der Patientin fokussiertes Therapieprogramm. Mhm. Also die Patienten bekommen mit dem neuen Therapieprogramm sehr viel mehr als nur früher, wo sie nur Lymphdrainage bekommen haben.
Das heißt, wie muss man sich so einen Tag vorstellen? Können Sie mal einen Beispieltag nennen, dass die Leute wissen, wie so eine Reha überhaupt abläuft in der Völlig?
Also es wird Kompression und Sport sind so die ganzen, wir schauen, also es gibt eigentlich kein Standardprogramm. Wir schauen, worunter leiden die Patienten. Und die so häufigsten sind so die Hauptleidenspunkte, sind der Schmerz im Weichteilgewebe. Das ist einfach Kompression und Sport sehr gut. Patienten klagen oft über Fitness, sagen, ich komme kaum die Treppen hoch, ich bin so, und dann machen wir Fitnesstests mit denen, ja. Und wir machen einen Fitnesstest vorher, machen einen Fitnesstest nachher und schauen, wie können wir die Fitness steigern. Ganz wichtiger Punkt. Wir haben psychologisch gesteuerte Lipidem-Gruppen, wo wir so Themen wie Scham, wie Traurigkeit, wie Körperwahrnehmung auch ansprechen. Wir machen so Embodiment-Gruppen, wo wir schauen, Körper-Seele, wo ist da ein Problem? Mhm. Wir machen Ernährungsberatungen. Patienten, die einen hohen Leidensdruck haben wegen schwerer Adipositas, beraten wir bariatrisch und helfen da auch, wenn da Interesse dran ist, an einem bariatrischen OP. Das heißt, wir schauen, und das ist wirklich, vielleicht kann ich es darauf reduzieren, wir schauen, worunter leiden die Patienten am meisten?
Mhm.
Ja. Und darauf fokussiert sich unser Therapieprogramm. Aber keine Patientin leidet unter einem Ödem, ja. Ein Ödem tut nicht weh und ein Lipidem-Patienten hat sowieso kein Ödem. Verglichen, also eine Lymphödem-Patientin kommt mit einem Ödem und die hat, das ist nicht ein ganz anderes Programm bei der, aber die reine Lipidem-Patientin, ja, die leidet, wie gesagt, unter ganz anderen Geschichten, Schmerz, Gewichtszunahme, seelische Nöte, mangelnde Fitness und Ähnliches. Und darauf fokussiert sich unser Programm. Das heißt, die Patientin bekommt sehr viel mehr, als sie noch früher bekommen hat, als einfach nur Lymphdrainage und Kompression gemacht wurde.
Mhm. Okay.
Ja?
Ja, Wahnsinn. Also wir haben hier echt wahnsinnig viel in diese Zeit jetzt reingepackt. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich überhaupt die Zeit genommen haben, jetzt, wo Sie auch noch kochen müssen, um Gottes Willen. Vielen, vielen lieben Dank, Dr. Bertsch. Und ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen ganz, ganz schönen Abend. Ich bin gespannt auf die Rückmeldung. Ich werde Sie auf jeden Fall gerne wissen lassen, was da so an Meldungen kommt. Und bin sehr gespannt, wie das alles auch weitergeht mit den neuen Leitlinien, Richtlinien, wie auch immer, und was auf uns zukommt. Es ist immer mega spannend und ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz, ganz schönen Abend und viel Spaß beim Kochen. Ich hoffe, Sie müssen nicht so lange am Herd stehen, dass Ihre Kinder noch ein Loch im Bauch haben.
Und vielen Dank für Ihre Gelegenheit und wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg bei Ihrem tollen Coaching, was Sie da anbieten. Ich glaube, das ist ein guter Weg, das erstmal so zu versuchen. Auch alles gut Ihnen.
Danke. Danke. Tschüss. Ja, ihr Lieben, jetzt melde ich mich noch mal ganz kurz so zu Wort. Der Dr. Bertsch, ich möchte noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil es mir einfach persönlich am Herzen liegt. Ich bin noch nicht so lange bei ihm Patientin, aber ich habe schon einige Vorträge von ihm gesehen. Und mir war es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir einfach mal eine andere Seite von einem Arzt haben, der auch in diese Richtung forscht, aber der nicht so krass immer auf Liposuktion geht, weil im Moment finde ich jetzt einfach dieser Trend, Liposuktion, die ganzen jungen Mädchen, auch die teilweise zu mir kommen, wollen alle eine Liposuktion machen, aber wie es der Dr. Bertsch auch schon gesagt hat, es ist super, super wichtig, erstmal im Voraus eine Basis zu schaffen. Das heißt, die Stabilität sowohl von der Psyche als vom Gewicht soll gegeben sein. Und liebe Leute da draußen, liebe Frauen, liebe Mädels, ihr wisst, dass ich persönlich damit riesengroße Probleme hatte. Und ich wünsche mir nichts mehr, als den Menschen, den Frauen zu helfen, die da aktuell sich angesprochen fühlen und sagen, Mensch, dieses emotionale Essen, vielleicht habe ich auch eine Essstörung, lässt mich einfach nicht mein Gewicht abnehmen. Ich bin einfach der Meinung, man muss nicht unbedingt eine bariatrische OP machen. Ne? Wir haben es jetzt auch gerade oftmals auch angesprochen gehabt, wann es Sinn macht und wann nicht. Ich bin einfach der Meinung, auch wenn ich zu den wenigen gehöre, die es geschafft haben, ich weiß von keinem meiner Klientinnen, die wieder zugenommen haben. Und ich bin mit sehr, sehr vielen nach wie vor in Kontakt. Wir haben immer noch Austausch. Ich habe so viele Leben schon verändern dürfen und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du vielleicht irgendwann auch dazugehörst und sagst, Mensch, bevor ich mich unter das Messer legen lasse, egal ob Liposuktion oder bariatrische OP oder was auch immer dein Wunsch ist, versuch's doch einfach mal, vielleicht mit meiner Hilfe, mit meiner Unterstützung, mit meiner Expertise, mit all den Dingen, die ich gemacht habe, die wirklich funktioniert haben. Vielleicht funktioniert es bei dir auch. Und dann, wie der Dr. Bertsch auch gesagt hat, kann man sich immer noch Gedanken machen, ob man den Weg einer Operation in welche Richtung auch immer gehen möchte. Und wenn du jetzt sagst, jawohl, das Interview war super spannend, super interessant und ja, irgendwie habe ich doch da das ein oder andere Problem und die Tina hat irgendwie verdammt recht und ich möchte auch gerne das erreichen, was die Tina erreicht hat, wie auch immer das Ganze bei dir aussehen möchte oder mag, du darfst dir gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder mit jemand aus meinem Team sichern. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich persönlich zu sprechen, persönlich zu sehen, persönlich kennenzulernen, wie auch immer. Und vielleicht finden wir gemeinsam einen Weg, der dich an dein Ziel bringt, an dein persönliches Ziel bringt, wie auch immer es aussehen mag. Ich bin da sehr individuell aufgestellt, deswegen gibt es von mir auch keine Preise irgendwo zu finden oder sonst irgendwas, keine Richtlinien, so wie es auch in der Reha-Klinik, in der Fördi-Klinik läuft. Es wird immer speziell auf dich abgestimmt und ich hole die Frauen, die zu mir kommen, dort ab, wo sie stehen und dann werden wir quasi die Probleme, die, wie ich es vorher genannt habe, die Knoten im Kopf im Wollknäuel versuchen zu lösen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht demnächst schon mit mir oder mit jemand aus meinem Team telefonierst und wir die Sache angehen und vielleicht langfristig vielleicht die gleiche Geschichte schreiben, wie ich meine geschrieben habe. Es würde mich super, super freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.